Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Zwischen Indie-Rock, Blues-Groove und einer ordentlichen Portion Do-It-Yourself-Geist bewegen sich The Great Falls seit Jahren irgendwo dort, wo Musik noch nach Schweiß, Herzblut und ehrlicher Spielfreude klingt. Statt Hochglanz setzen sie auf Charakter, statt Perfektion auf Energie. Und genau das macht ihren Sound so greifbar. Was als gemeinsames musikalisches Abenteuer begann, hat sich über die Jahre zu einem eigenständigen Stil entwickelt, der live genauso überzeugt wie auf Platte. Heute sprechen wir über ihre Anfänge, kreative Umwege, musikalische Prägungen und darüber, warum gute Musik manchmal genau aus den großen Fehlern entsteht. Ich begrüße Johannes Woodrow Wagner und Martin Alo Kroll. Hi!
Hi!
Hi! Oh, das ging runter wie Butter. Das, wow! Schöner Text, den du da verfasst hast.
Sehr gerne doch. Und ich bedanke mich, ja, sehr gerne, dass ihr heute Zeit für mich habt. Und wir fangen mal mit eurer beider Namen an. Ich habe gehört, eure Namen haben etwas mit dem Urvater des Folk zu tun. Ich habe es im www gelesen. Man soll nicht alles glauben, was da drin steht. Aber könnt ihr das mal eben für meine Hörer verifizieren? Stimmt das?
Also das ist eine total abgefahrene Geschichte. Die ist ja so abgefahren, dass keiner die glaubt. Aber wir können es eigentlich auch beweisen. Weil, okay. Also folgendes. Mein Zweitname ist Alo, nach dem Musiker Alo Guthrie, wovon meine Mutter großer Fan ist. Also ja, war und ist. Und Johannes Zweitname ist Woodrow von Woodrow Guthrie, wer der Vater von Alo Guthrie war. Und ich glaube, Woody Guthrie, die kennt man wohl eher jetzt zuletzt auch durch diesen Film über Bob Dylan und so. Mhm. Ne? Das ist wirklich so der Urvater des Folk gewesen. Genau. Und ich hole mein Portemonnaie raus.
Das ist jetzt auch. Ausweiskontrolle.
Okay. Okay, für die Hörer.
Zu viel persönliche Daten drauf, aber.
Ja.
Es ist so.
Okay, also für die Hörer. Mir wurde gerade ein Ausweis in die Kamera gehalten. Also nur zum Verständnis. Und Johannes tut tatsächlich auch noch.
Ja, Moment. Ja. Kann man das? Ja. Da steht der Woodrow.
Ja. Hammer. Ist ja schon cool, oder? Ja. So einen Namen drin zu haben.
Ja, und ich meine, man muss natürlich zu der Story sagen, dass unsere Eltern sich nicht kannten und Johannes und ich, wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt erst. So, ne? Also das ist wirklich reiner Zufall.
Reiner Zufall, ja. Ja, verstehe ich. Ja. Und wie seid ihr beide zusammengekommen?
Über die Arbeit tatsächlich. Mhm. Wir arbeiten beide im sozialen Bereich und darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Genau. Und natürlich dann direkt über Musik gesprochen und dann ist ja ganz schnell klar, wenn man da so ein gemeinsames Thema hat, so dass man da findet man zusammen.
Genau. Ja. Jetzt ist ja schon was Besonderes, dass ihr nur zu zweit seid. Also ich kenne Band, Schlagzeug, Gitarre, ein Bass sollte, glaube ich, auch immer mit dabei sein. Kenne ich so aus meiner kleinen Band-Erfahrung. Warum seid ihr nur zu zweit? Seid ihr einfach so gut?
Ja, weiß ich nicht oder wissen wir nicht, ob wir so gut sind, aber letzten Endes war das Ding, dass der Martin mich damals gefragt hat, ich habe hier irgendwie so drei Songs geschrieben, ich würde gern mal die mit Schlagzeug hören und dann bin ich halt zu Martin in den Proberaum, den er damals hatte halt und irgendwie hatte das sofort so eine Selbstverständlichkeit, dass wir das einfach sofort geführt haben. Also das passte einfach sofort so gut und wir haben nie den Bass vermisst, also die Frage stellte sich dann einfach auch nie, sondern wir sind sehr schnell dann auch zu zweit ans Aufnehmen gegangen und immer bei der Besetzung geblieben.
Ja, okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch logistisch ein Vorteil ist, wenn man nur zu zweit ist, oder? Also mit einer Band, mit fünf Leuten, man muss sich absprechen, der hat da keine Zeit, der hat keinen Bock oder irgendwas anderes, aber zu zweit ist es auch relativ einfach, oder?
Ja, das ist so. Das ganze Kommunikation, Organisation,
Ja.
Ist schon anders. Also du weißt ja, ich habe vorher in einer Vierköpfigen-Band gespielt, Johannes auch. Mhm. So, dass das, wie das so ist, ne? Mit vier Leuten ist schon muss man ein bisschen mehr schauen mit den Terminen und so.
Ja,
das passt. So ist das. Aber es ist nicht der Grund, ne? Wie Johannes schon gesagt hat, so, ne? Wir haben nie was vermisst. So, ne? Das hat einfach gepasst.
Ja.
Und warum dann was verändern?
Sorry from far, it looks so easy, but now I'm concerned. I said I know, but never gave a try. I said I saw, but never looked behind.
Jetzt hat Johannes gerade so fast beiläufig gesagt, es hat so gut funktioniert im Proberaum, das hat sofort gepasst. Warum dann der Bandname The Great Falls? Also, ich habe mal gehört von jemandem, der so ein Produkt herstellt, irgendeine Marke oder so, der Name, sagt er, ist völlig schnurzpiep, egal, aufs Produkt kommt's an. Aber bei euch habe ich so das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur ein Name. Könnt ihr das mal für uns erzählen?
Ja, gerne. Tatsächlich sagen wir das auch eigentlich immer bei unseren Konzerten vorweg, damit man weiß, worum es geht bei uns. Also wir sind halt Autodidakten und machen alles selbstständig, also Studioaufnahmen, Songs schreiben, Cover gestalten, T-Shirt gestalten, Musikvideos, die Geschichten ausdenken und umsetzen und das ist alles autodidaktisch. Mhm. Und wenn man was autodidaktisch angeht, macht man zwangsläufig Fehler. Aber die haben einen gewissen Charme und wir finden die großartig.
Okay.
Und eine frei übersetzt, The Great Falls, die großartigen Fehler, das bezieht sich halt auf den ganzen kreativen Bereich, also ausschließlich auf kreatives Schaffen.
Mhm. Okay. Jetzt muss ich aber sagen, bei mir als Hörer kommen da nicht sehr große Fehler rüber. das ist weit weg von das,
was ich jetzt... Aus Fehlern lernt man ja auch, ne? Ja. Und wenn man das dann 15 Jahre macht, hat man natürlich auch einiges gelernt.
Ja.
So. Es geht vielleicht auch mindestens genauso um den Prozess wie das fertige Produkt, das dann fehlerbehaftet ist, sondern einfach, dass auch der Weg, um da hinzukommen, eben diese großartigen Fehler beinhaltet, an denen man wächst, die man vielleicht teilweise auch in so einen Song, wo was Zufälliges auch mal entsteht, dann auch drin lässt oder noch ein bisschen weiter ausarbeitet, aber auch einfach dieser Prozess, der halt niemals frei von Fehlern und Ausprobieren sein kann. So, das schwingt da einfach mit.
Ja, das finde ich total schön. Das ist ja dieser Do-it-yourself, DIY-Gedanke. Auch hier in diesem Podcast, ich habe auch sehr viele Fehler gemacht am Anfang, die aber keiner gehört hat. Das sind halt so kleine Sachen, aber darin wächst man auch. Das bekommt keiner mit, aber es gehört halt dazu, zum Lernprozess.
Ja, hast du schön gesagt. Also genau, die Außenstehenden merken das gar nicht so. Ich habe mir heute tatsächlich noch einen Song von unserem ersten Album angehört, weil wir haben den noch vor kurzem auch mal geprobt und überlegen, den in Zukunft mit den Sets zu nehmen, den Big Hearts. Mhm. Und habe den heute dann nochmal angehört und hatte auch Spaß an dem Hören, aber natürlich, das erste Album ist mittlerweile 15 Jahre her und natürlich hört man selber dann diese Entwicklung auch da raus. Ne? Und das meine ich so mit dieser Strecke, man lernt immer wieder dazu und das ist auch der Spaß daran und man wächst an den Fehlern.
Ja. So, ja. Und dieses Autodidaktische, ich weiß von dir, Martin, das war mit dem Gitarrenspielen bei dir so, du hast sie selber beigebracht. Bei dir auch, Johannes, mit dem Schlagzeug oder hast du Unterricht genommen, bekommen?
Nee, tatsächlich habe ich nie Unterricht gehabt. Ich habe irgendwie, als ich 11, 12 war, mal so zufällig an dem Schlagzeug des Vaters von einem Freund gesessen und war so begeistert davon, dass ich dann sehr schnell irgendwie selber ein Schlagzeug zu Hause hatte und mir das über die Jahre selbst angeeignet habe.
Das finde ich total cool. Also ich selber habe auch nie Gitarrenunterricht gehabt. Meine Eltern haben Konzertgitarre gespielt von zu Hause. Da sind so ein paar Akkorde, D-Dur, C-Dur, G-Dur und das Ganze. Aber den Rest habe ich mir selber beigebracht. Und jetzt seid ihr Profis, also aus meiner Sicht. Und jetzt muss ich mal fragen, macht euch das auch so ein bisschen freier, so fernab von, ich sag mal, musikalischen Regeln. Also man weiß ja, welche Note ich da spiele, welchen Akkord ich da spiele. Aber wenn du sagst, ich habe mir selber beigebracht, ich klimper da so ein bisschen meine Riffs, meine Akkorde runter, meine Drumfolge, das macht doch schon so ein bisschen unabhängiger, oder?
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man vielleicht dadurch einen anderen Zugang zur Musik hat. Also irgendwie Musik immer so ein bisschen als Ausdruck des eigenen Selbst auch im Vordergrund und immer von vornherein gar nicht, also zumindest bei mir war es so, Martin kann mich gerne dann korrigieren, wie es bei ihm war, ich war nie in dieser Übungsschlaufe drin. Also ich habe mich nie ans Instrument gesetzt, um zu üben, um irgendwas Bestimmtes zu meistern, irgendeine Technik oder irgendein Beat oder so etwas, sondern eigentlich immer einfach nur, um erstmal Spaß zu haben an dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist einfach ein anderer Zugang.
Schön gesagt, genauso würde ich es auch für mein Gitarrenspiel beschreiben. So, also Unbefangenheit ist da ein großes Wort. So, nur dass man sich nicht an Konventionen orientiert, sondern einfach aus dem Bauch heraus macht. So, ne? Und ja, und letztendlich, jede Musik lebt ja auch von Emotionen. So, ne? Und die stehen dann erstmal auch im Vordergrund. Ja.
Auf jeden Fall. Ich habe mal in Ihrem Video oder in Ihrem Text gelesen, so gerade für Gitarrenanfänger, haltet euch nicht an Akkorde, sondern greift einfach irgendwas und spielt einfach drauf los. Da kommen die skurrilsten Akkorde bei rum, selbst bis heute. Ich weiß nicht, was ich da genau greife, aber es macht Spaß. Es hört sich vielleicht nicht immer gerade an, aber es macht halt Spaß.
Ja, das ist tatsächlich auch meine Methode, wie ich teile. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, an Songs ranzugehen, aber genau das ist, das passiert mir sehr häufig, dass man einfach drauf losgreift und auch denkt so, oh, das klingt ja irgendwie ein bisschen schräg und dann denkt man sich, ja, das hat was und dann arbeitet man so lange dran, bis es dann, bis dann ein Song wird.
Mhm. Voll cool. Jetzt habt ihr gerade schon so auf 15 Jahre Great Falls zurückgeblickt, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen, wie war euer Zugang zur Musik? Wann hat es euch richtig gepackt mit der Musik? Vielleicht nicht Musik selber spielen, aber so den Zugang zur Musik zu bekommen.
Also bei mir war es über die Plattensammlung meiner Eltern. Meine Eltern machen auch Musik und haben eine große Plattensammlung und tatsächlich kann ich mich immer noch sehr gut daran erinnern, als ich dann das John Lennon-Album Rock'n'Roll, Coversong Stand By Me, ich den gehört hatte, und sich irgendwie in mir, es war so ein Kribbeln, das war wie so ein, ich habe das Lied gefühlt. Und das war sehr ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Okay.
Ja, bei mir war es tatsächlich der Film Blues Brothers, den ich irgendwie so, also ich war noch in der Grundschule, ich kann mich wirklich auch noch genau dran erinnern, wie ich dann am Montag danach in der Schule sollten wir vom Wochenende erzählen und ich habe von diesem Film erzählt, deswegen weiß ich, kann ich das auch genau in die Zeit packen und den habe ich gesehen mit meinem Vater damals, der halt auch Gitarre spielt und der hat mich sowas von angefixt auf das Thema Band und Musik, dass ich dann davon ausgehend halt letzten Endes auch die Plattensammlung meiner Eltern erkundet habe. Dann kam halt auch sehr schnell Beatles und Stones und diese Geschichten halt.
Okay. Also das heißt,
der Film ist auch...
Ja, sag.
Ich wollte nur sagen, dass dieser Film, der ist so unglaublich zeitlos, was das ganze Musikmachen angeht. Da sind so viele typische Situationen für Musiker drin. Also der ist zeitlos einfach.
Ja, voll schön. Also das heißt, bei Johannes läuft Blues Brothers, der Soundtrack rauf und runter und bei dir John Lennon, Martin?
rauf und runter nicht, aber ab und zu höre ich ihn natürlich immer noch.
Es ist ein
riesen Einfluss, klar. Aber ich meine, sag ich mal, gerade so im Rock-Bereich behauptet es wahrscheinlich jeder Zweite so, ne? Dass die Beatles da einen großen Einfluss haben. Aber natürlich, wie das so ist, ne? Es war nun mal das so erste Erlebnis, das sitzt dann tief. So, ne?
Es ist ja eine Sache, Musik zu hören, die Plattensammlung der Eltern zu plündern. Aber irgendwann kommt doch der Gedanke, ey, ich nehme mal so ein Instrument in die Hand. Das habe ich bei Johannes gelernt. Er ist jetzt rein zufällig vor mal so ein Schlagzeug gesetzt. Und wie war das bei dir, Martin? Wann hast du zuerst mal die Gitarre in die Hand genommen? Auch durch die Eltern?
Ja, natürlich, klar. Ich habe die Gitarre von meinem Vater in die Hand genommen und er hat mir dann auch drei Akkorde gezeigt. Wie du vorhin meintest, du hattest am Anfang nur diese Standardakkorde.
Ja.
Genauso war das bei mir auch. So, und ja, ich denke, dass jeder, der Gitarre spielt, hat das so angefangen, ne? Dass er diese typischen Akkorde, ne? C, D, G. So, und damit, mit den drei Akkorden habe ich auch mein erstes Lied geschrieben.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Voll schön. Also bei mir war es damals sogar Peter Bursch. Das ist so ein Gitarrenlehrer. Ah, ja. Den kennt vermutlich fast jeder, der sich bis mit Musik natürlich beschäftigt. Sogar noch mit einer Schallplatte drin. Heute ist es eine CD, damals war sogar noch eine Schallplatte mit drin. Habe ich irgendwo noch hier rumfliegen.
Ja, der ist kultig. Aus Duisburg, ne?
Ja, genau.
Ja, super Typ. Ja.
Habt ihr eigentlich auch so musikalische Guilty Pleasures, die niemand erwarten würde? Ich höre so, John Lennon, ja, voll cool, Fußball ist auch total, aber jetzt kommt vielleicht irgendwann Pet Shop Boys oder so, oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, wo er sagt,
das ist ja immer Geschmacksfrage, ne?
Ja.
Also, ne, also was, wenn ich jetzt was nennen würde, sagen vielleicht alle, ist doch auch total cool oder so. Hm. Ich müsste jetzt wirklich überlegen. Guilty Pleasure. Also natürlich ist etwas gefragt, was man so gar nicht erwartet aus einem komplett anderen Genre.
Ja. Wie Speed Metal oder so. So aus Norwegen.
Also ich meine, Weihnachten liegt jetzt gar nicht so weit zurück, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Weihnachtsbäckerei höre, ne, denke ich mal, das ist voll der gute Traum.
Voll der coole Beat.
Ja. Der Text, der Ablauf, die Story, diese Witze da drin und die Melodie ist einfach ein Ohrwurm.
Ja.
Ja, ist das ein Guilty Pleasure? Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht.
Finde ich super.
Ich meine, der Song ist ja uralt. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam, aber er hält sich ja bis heute, ne?
Ja, Klassiker.
Ja, gute Frage. Ja, 80er, denke ich mal.
Bin ich mal gespannt, was der Johannes sagt zu seinem Guilty Pleasure.
Ja, also zumindest vielleicht, was man nicht erwarten würde, wenn man unsere Musik jetzt kennt, ist, also ich höre halt auch ganz gerne so Rap. 90er Jahre Rap.
Okay.
Solche Geschichten. Ja. Also auch nicht nur, natürlich logischerweise, aber zwischendurch immer mal wieder gerne. Also jetzt auch gar nicht so aktuell zeitgemäßen Hip-Hop und dann halt auch viel amerikanischen Rap. Ja.
Wir gehen jetzt mal in euren musikalischen Maschinenraum. Wie entsteht bei euch eigentlich so ein Song? Ist das geplant? Martin, du sagst gerade so beim Rumklimpern kommt so ein Riff dabei vielleicht bei raus und dann probiert man das aus. Und wie ist das dann? Wie geht es dann von aus weiter?
Das ist so unterschiedlich und so variabel, dass das jetzt wirklich detailliert zu beschreiben, jegliche Möglichkeiten, das wird viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Mhm. Ich kann nur sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass man sich frei und offen macht, so für jegliche Wege, die es gibt. So, ne? Sei es irgendwie, dass einem irgendeine Textzeile in den Kopf kommt, die toll ist, oder eine Melodie, oder ein Gitarrenriff, oder ein Drumbeat, oder oder eine Stimmung, eine Atmosphäre, die man erzeugen möchte, oder eine Aussage, die man treffen möchte. Und es gibt, das ist das Schöne an Musik, dass es da keine Grenzen gibt, so dass man einfach unendlich verschiedene Möglichkeiten hat, dass so ein Song zu einem kommt. So, und das Beeindruckende ist ja, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, ich kann da jetzt nur auch für mich sprechen, dass ich dann häufig im Nachhinein denke so, wow, wo kam das jetzt her? Wie kam man da drauf? Wie ist das zustande gekommen? So, ich meine, wenn man mal so in unsere Musik reinhört, dann hört man ja auch, dass das wirklich, wirklich sehr detailverliebt ist. Wir setzen ja sehr viele Breaks und Akzente und Brüche und irgendwie, dass das am Ende dann doch ein homogenes Werk wird. Das irgendwie das, wo man das Gefühl hat, so, ja, das musste so sein. Das ist ganz klar so. Das finde ich tatsächlich Zauberei, Magie. So, und das ist auch das, was mich an Musik auch unglaublich begeistert. So dieses Magische.
Ja.
Ich finde in der Hinsicht auch immer sehr spannend. Es gibt wirklich Sachen, die total natürlich von der Hand gehen dann. Also ich spreche jetzt aus der Perspektive dessen, der hinterm Schlagzeug sitzt, wenn Martin vielleicht schon 3 Monate an irgendeiner Idee rumgedoktert hat. Also manchmal kommt dann diese Idee und es passt letzten Endes. Das Ding ist in einer halben Stunde dann von da aus fertig, vielleicht abgesehen vom Text. Und manchmal hat man wirklich diese Songs, die man über Monate immer wieder verändert, vielleicht auch mal wegpackt, dann nochmal auspackt, vielleicht sogar dadurch, ja, dass wir zwischendurch auch mal mit Instrumentierung uns irgendwie abwechseln, ein Song, der mit dem Schlagzeug nicht funktioniert hat, vielleicht dann nochmal mit dem Klavier eine Chance bekommt und auf einmal wird ein Schwung raus. Und beide Sachen sind auf ihre Art auch total schön und machen total viel Freude. Also sowohl dieses, oh ja, cool, es passt sofort, als auch dieses Ding von wegen, ah, Moment mal, jetzt ist endlich der Groschen gefallen, nachdem man wirklich lange eine Idee immer wieder weiter bearbeitet hat.
Ja.
So,
ja,
beides total schön.
Ja. Ich tue mich selber immer so mit Genres immer sehr, sehr schwer, was man für Musik gerade hört oder was man für Musik macht. Gerade eben beim Abendbrottisch mit meiner Familie fragte mich mein Sohn, wen hast du denn heute im Podcast? Ich sage, die Band The Great Falls. Aha, was machen die denn für Musik? Er geht in die 6. Klasse. Was machen die für Musik? Ich war mir überlegen, ich sage, ganz ehrlich, dann kurz überlegen, ich kann es dir nicht sagen. Hörst du einfach an. Weil das ist so Musik, die kann man sich zum Feierabendbier anhören, aber auch wenn ich irgendwo im Zug in Alabama gen Sonnenuntergang fahre, kann ich das auch ganz gut hören. Das passt auch alles gut da rein. Ich weiß nicht, mögt ihr sowas, so ein Genre, oder wie kann man eure Musik verorten? Oder soll man sie einfach mal drauf einlassen?
Ja, also ich meine, dadurch, dass wir ja auch oft selber gefragt werden, was macht ihr denn für Musik, gewöhnt man sich dann daran auch, dass das einfach so ist, dass Menschen brauchen eine Orientierung und dann muss man dann halt Schlagwörter nennen, damit die Leute sich ein Bild machen können von dem, was man macht. Aber das ist die eine Sache. Aber das andere ist, wie man das selber wahrnimmt und wie man das, was für ein Gefühl man selber dazu hat. Und also Inspiration für Musik, wenn wir jetzt nur bestimmte Genres hören würden und einfach nur einen typischen Sound kreieren wollen von einem Genre, mir wäre das viel zu einengend. Also ich höre jegliche Genre. Also ich sehe das auch dann nicht als Genre, sondern wenn mir ein Lied gefällt, dann nehme ich das als Song wahr. Ja, und als Sounds. Und klar, kenne ich mittlerweile auch genügend Genre, um das dann selber zuordnen zu können, aber das ist, geht ja nur um Orientierung für die Leute, um zu wissen, worum es geht. Aber ich würde jetzt selber von uns klar direkt sagen, Indie-Rock, das ist sehr rockig, so eine Menge Blues-Rock, Soul, Rock'n'Roll, auch eine Menge Indie, diese treibende, tanzbare Indie, also kann ich Indie-Pop, sondern Indie-Rock halt. So, das steckt da alles drin und die Einflüsse sind vielleicht sogar noch, wie gesagt, auch aus diesem Genre, aber ich habe auch ganz oft, dass ich ein Lied höre, wo ich selber gar nicht sagen kann, was das für ein Genre ist und dann denke ich, boah, ist das ein toller Song.
Ja.
Einfach ein Song. Ja.
Ja, ich glaube, was so ein bisschen auch mitschwingt, ist, dass wir, glaube ich, beide in der Musik, die wir mögen und auch in der Art und Weise, wie wir Musik machen, uns gar nicht so sehr über das Genre und den Sound definieren, sondern eigentlich letzten Endes eher über Songs und Songwriting. Also es geht eigentlich viel mehr auch um Melodien, Harmonien und einen stimmigen Song als darum, dass der jetzt klingt wie X oder ne, einen bestimmten Sound oder einen bestimmten Stil bedient, sondern ein guter Song ist erstmal ein guter Song, egal wie man das Genre jetzt nennen mag. Und das gilt irgendwie, das ist eigentlich der Anspruch, den wir an die Musik haben.
Ich habe gerade einen Gedanke, den ich auch noch gerne einfügen möchte. Und zwar, wir sind natürlich nicht komplett gegen Genres, weil Genre bedeutet ja natürlich auch Szenen, Lebensgefühl, Identifikation. Und natürlich haben wir Vorbilder und das fühlt sich gut an, da sich irgendwo zu Hause zu fühlen musikalisch. Das ist schon gegeben. So, ne? Aber wenn es jetzt darum geht, dass man Kunst schaffen will, also ein Lied, was ein Lebensgefühl ausdrückt, wenn man sich da sagen, diese wie sagt man, Patterns, diese Muster nimmt, immer nur, dann kann man nie über den Tellerrand kommen. So, also und deswegen beim Musizieren werden diese Genres ausgeblendet. So, obwohl sie natürlich weiß man, wo man herkommt. Und
ja, klar.
Es ist auch nicht unwichtig, so, ne? Wie gesagt, so, ne? Es ist schon wirklich auch ein Lebensgefühl, ne? Und natürlich,
ja.
Ich liebe Rock'n'Roll, so, diese klassischen Chuck Berry-Sachen.
Okay.
Ja, Elvis-Sachen und so. Mhm. Und das ist einfach der Ursprung der Rockmusik und das fühle ich auch.
So. Ja. Ja, finde ich voll gut. Ich meine, klar, Genres sind wichtig, damit man das verorten kann. Also höre ich jetzt Heavy Metal, Rock'n'Roll, höre ich Popmusik, höre ich Hip-Hop, dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung es geht, was mich da erwartet. Aber darunter gibt es ja noch so viele andere Genres, die man, glaube ich, gar nicht alle aufzählen kann, wie viele gibt es, wo ich mir auch echt schwer mit tue. Aber du hast gerade schön gesagt, wenn ich einen Song höre, er gefällt mir, kommt auf die Playlist. Ganz einfach, so ist es halt.
Ja.
Ja, voll schön, voll schön. Wir haben gerade so ein bisschen über Songwriting gesprochen und ihr habt jetzt neue Songs veröffentlicht in eurem neuen Album, Steady Yours. Ich weiß gar nicht, das fünfte Album ist es jetzt mittlerweile?
Genau.
Fünfte Album. Jetzt habt ihr ja schon davor vier rausgebracht. Ich frage immer Musiker, wenn die hier sind, was ist das so für ein Gefühl, wenn da so ein Album dann in die Welt rausgeht, auch wenn es früher bei euch vor der Haustür steht als noch gedacht.
Ja, tatsächlich, wenn man das abgeschlossen hat, mit allem drum und dran, mit den Aufnahmen und dass man auch ein Cover hat und dann auch die Platte in der Hand hat, ich habe sie tatsächlich hier liegen. Und ich muss sagen, es ist unser zweites Album auf Vinyl. Die Alben davor, die haben wir auf CD und digital rausgebracht. Und wir hatten, also diesmal, als ich die Platte, als wir die fertig zugeschickt bekommen haben und ich die aufgelegt habe, hatte ich selber so einen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist es aus einem Guss. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist gepresst.
Ja.
Und es ist wieder dieses Magische, das irgendwie gehört das alles zusammen. Das ist eins geworden. Das war kein thematisches Konzeptalbum. Wir hatten zwar einen Fahrplan, sag ich mal so, dadurch, dass wir ja auf der Bühne auch die Instrumente wechseln. Auch Johannes geht ja auch ans Piano. Ich spiele Mundharmonika und so, wir haben sowohl ruhige, bluesige, soulige Songs als auch härtere Rock- und Rock'n'Roll-Songs so. Und natürlich haben wir uns gedacht, wir möchten da die Dynamik des Live-Sets drin haben. Dass man wirklich diese Abwechslung, die live stattfindet, dass man die Instrumente wechselt, dass das wirklich in sich geschlossen ist. Also in der Hinsicht ist da schon ein Konzept gegeben. Aber was ich meine ist, dass die einzelnen Songs so in ihrer Wirkung irgendwie doch unerwartet gut zusammenpassen. Also ich kann es kaum in Worte fassen, weil Musik muss man ja hören und dann und dann auch fühlen. So, ne? Ja. Aber das ist irgendwie aus einem Guss. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch dann, man überrascht sich auch selber als Musiker dann damit.
Ja, also es ist einfach ein unheimlich belohnendes Gefühl, letzten Endes. Ne? Also man muss einfach sehen, dass da irgendwie 2 Jahre harte Arbeit drin stecken in so einem Album. Mhm. Vom Songwriting angefangen bis oder über die Aufnahme bis hin zur letzten Endes technischen Realisierung, Aufnahme, Mixing, Mastering, Presswerk, wo es dann auch nochmal Testpressungen gibt, wo man dann auch wirklich Blut und Wasser schwitzt, dass das, was einem da zugeschickt wird, dass das dann auch entsprechend klingt oder ob das Ganze dann doch nochmal 3 Monate länger dauert. Auch also dieses Cover haptisch in der Hand zu halten und vor sich zu sehen und ja, also wie Martin gerade sagte, es wird ein Schuh draus und es ist irgendwie sehr, sehr belohnend für einen selber, dass man das Ergebnis dieser Arbeit dann in physischer Form in der Hand hält.
Es ist ja dann auch so ein Schritt zu sagen, wir schrauben jetzt schon so lange an den Songs, da nochmal ein bisschen Nuancen höher, da ein anderer Gitarreneffekt oder so, aber irgendwann muss ja der Punkt sein, jetzt ist Abgabe, jetzt ist Schluss damit, das müssen wir jetzt abgeben, ansonsten können wir noch 10 Jahre dann rumschrauben, richtig?
Ja, also ich denke, jeder, der kreativ tätig ist, kennt das. Theoretisch könnte man unendlich an was arbeiten, immer wieder dran feilen, aber es muss dieser Punkt her, dass man sagt, es ist fertig. Und jetzt in unserem Fall kann ich einfach nur sagen, wir machen das so lange, bis wir ein gutes Gefühl mit der Sache haben. Und wenn wir das gute Gefühl nicht hätten, dann würden wir auch so lange dran arbeiten, bis wir das gute Gefühl haben. So, ne? Und das dauert bei uns jetzt, also wir haben alle 2 Jahre ein Album rausgebracht und das Album, das hat jetzt 3 Jahre gedauert, das hatte aber organisatorische Gründe mehr. Klar. Irgendwie sind wir da auch in so einem Rhythmus drin. Okay. So. Ja.
Ja, voll gut.
Warum, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, mein Gott, das ist ja so. Also manche Sachen sollte man auch nicht hinterfragen, habe ich so das Gefühl. Einfach laufen lassen. Genau, ja. Nee, ich muss sagen, es ist ja DIY, also ihr habt alles komplett selber gemacht, vom Artwork her, vom Aufnehmen und alles. Und das braucht halt auch so seine Zeit. Ist ja auch die Sache, ihr habt ja Freiheiten damit. So. Ihr könnt ja sagen, die Reihenfolge der Songs ist so. Da ist keine Plattenfirma, die sagt, ja, der Song, der muss aber ein bisschen poppiger klingen oder der muss ein bisschen dreckiger klingen. Nee, das ist euch, in Anführungsstrichen, scheißegal. Ihr macht euer Ding.
Ja, genau. obwohl ich auch glaube, mittlerweile machen die meisten Bands das so, wollen diese Freiheiten haben und das haben auch, glaube ich, mittlerweile alle Labels verstanden und viele sehen das auch von vornherein so natürlich. Aber da hängt ja noch viel mehr mit zusammen. Ne? Also wie gesagt, da hängen auch Musikvideos dran, die dann irgendwie bestimmte Qualität haben sollten oder irgendwelche Deadlines, die dann vorgegeben sind. Und das alles haben wir nicht. So, ne? Wir haben keine Deadlines. So. Und das ist vielleicht so der Hauptgrund auch, warum wir das so machen. So, ne? Weil auch jetzt unser Terminkalender mit den Konzerten. So, ne? Also wir spielen ja regelmäßig, auch wirklich sehr weit verstreut. So, und wenn man da jetzt fühlt sich einfach sehr frei an, das selber bestimmen zu können. So, ne? Und es gibt so viele Gründe dafür und das ich sag mal so, wir haben jetzt auch nie eine Anfrage von einem großen Label bekommen. Vielleicht hätten wir dann auch Ja gesagt oder so. Ne? Aber wir machen halt und haben da Spaß dran und deswegen machen wir auch weiter.
Ja, ich glaube, das ist ja auch eine schöne Sache, dieses DIY. Es ist ja Freizeit für euch. Also ihr habt ja auch einen Job. Das Musikmachen ist ja quasi on top ein Feierabendprojekt, genau wie dieser Podcast hier. Also das ist ja Leidenschaft, will ich fast sagen.
Auf jeden Fall. So, und im Grunde genommen sind es die Ursprünge, wirklichen Ursprünge von Rockmusik sind ja so. Ne? Also Rock kommt ja nun mal aus dem Blues-Rock, das war vorher Blues und Jazz. Und ja, also das sind ja alles Feierabendmusiker gewesen. Ja, ja. Dass das dann wirklich dann zu einem Job wurde und dann später durch DJs abgelöst wurde, das war ja so im Prinzip ja eine technische Entwicklung. So, ne? Aber dieses, ich kann auch nur für uns sprechen. Ne? Wir sind ja Autodidakten, also wir haben das nie als Job gesehen und ja, das wird uns auch viel zu sehr einhängen.
Ja, ja. Wir kommen mal dazu, dass ihr auch Konzerte spielt, das heißt, auf Bühnen steht und vor Leuten eure Songs spielen dürft. Für Zuschauer, die vielleicht zufällig in den Club kommen, in den Laden und hören euch, wie ist so das Feedback von Leuten, die euch zum ersten Mal hören?
Viele Leute hören ja im Vorfeld in die Musik rein, wenn die auf ein Konzert gehen, um das abzuchecken, okay, was die erwartet und das Song.
Ja.
Wohl der Hauptgrund ist, weswegen die dann letztendlich da überhaupt hingehen. Also es ist schon so, dass die Leute live überrascht sind, dass das doch nochmal anders ist als das, was die gehört haben. So, und damit meine ich gar nicht die Qualität oder so, sondern Musik live zu erfahren, ist halt nun eine ganz andere Kiste als Musik zu Hause auf Platte oder Streaming sich anzuhören. Das ist halt wirklich das Lebendige, ne? Das ist wirklich der Live-Moment, den es nur einmal gibt, den es zu leben gibt. Und das ist natürlich bei dem, was wir machen, dadurch, dass wir zu zweit die Instrumente wechseln auf der Bühne, ist dann natürlich nochmal, passiert dann natürlich nochmal viel mehr als das, was man auf einer Platte wahrnehmen kann. So, ne? Und das ist das Feedback dann, ne?
Ich glaube, letzten Endes, was ein Feedback oder eine Reaktion, die schon immer wieder kommt, ist, dass wir zu zweit unheimlich viel Energie und Abwechslung auf die Bühne bringen. Auch durch den Wechsel der Instrumente, durch unterschiedliche Dynamiken, mit denen wir sehr, sehr bewusst spielen, zwischen wirklich ruhigen Balladen, wo ein Klavier auch drin vorkommt, und diesen bluesigen Sachen mit dem Piano hin zu wirklich, ich sag jetzt mal, Rockbrettern. Und ein Feedback, das wir auch sehr oft hören, ist, ich meine, ist jetzt vielleicht bei einem Rockduo auch nicht so ganz überraschend, aber letzten Endes immer wieder fällt halt auch dieser Satz, wow, das ist wirklich beeindruckend, was ihr zu zweit da so auf die Beine stellt.
Ne? Ja. Ja. Ich glaube auch, ein wichtiger Punkt ist, dass man ein Studioalbum nicht zu überproduziert, was man live vielleicht gar nicht hinbekommen kann. Also es gibt ja solche Beispiele in der Musikgeschichte. Das hört sich super an auf CD, aber live, das geht gar nicht. Und bei euch habe ich so das Gefühl, ich habe auch schon ein paar Mal live gesehen, das, was du auf der Platte hörst, wirst du live auf der Bühne auch bekommen.
Na, jetzt muss man aber schon sagen, dass bei den 5 Alben, die wir rausgebracht haben, wir machen ja nicht auf jedem Album dasselbe. Also wenn wir Alben aufnehmen, die haben schon unterschiedliche Herangehensweisen. Ne, wir haben unser allererstes Album, das haben wir in der Toilette im Proberaum aufgenommen, in den gekachelten Raum, damit es richtig knallig klingt und garagig, nenne ich mal so. Und das ist und das zweite Album, da haben wir dann auch bewusst gesagt, wir spielen jetzt auch noch einen Bass ein und eine Orgel. Aber die wird dann im Mixing so unterschwellig eingefügt, dass dieser Duo-Charakter bestehen bleibt. Aber diese weiteren Instrumente sind vorhanden. Die sind nur sehr, sehr subtil drin. So, dass damit, wie du schon sagst, damit dann live das auch bleibt, dass man denkt, so, ja, so habe ich es auf der Platte gehört. So, ne? Das ist natürlich, ja, da muss man die richtige Mischung finden. So, ne? Und ja, jetzt das aktuelle neue Album, das ist, muss man sagen, ist das natürlich klingendste in der Hinsicht, dass es am räumlichsten klingt. Und es kommen da auch vermehrt Piano-Songs drauf mit Klavier, was auf dem ersten Album ja auch nicht der Fall war. Das ist ja bei uns auch erst seit dem letzten Album, zwischendurch gab es noch eine EP, Ist jetzt aber auch schon wieder 5 Jahre her.
Ja. Die Zeit fliegt. Gab es eigentlich einen Auftritt, der euch bis heute begleitet, der euch beiden irgendwie haften geblieben ist, aus guten oder, ja, sagen wir mal, lehrreichen Gründen?
Die Storys sind unerschöpflich, ja. Aber...
Ja, das ist so. Ach, da gibt es so viele, genau. Ja, wie gesagt, wir spielen schon wirklich im Durchschnitt 2x im Monat. Und, wow, ja, was sind denn da unsere Lieblingsgeschichten? Also, wir haben mal in Antwerpen gespielt, in einer illegalen Bar. Das hat jemand privat, also quasi in seinem Keller eine Bar, okay, frei zugänglich war. Man musste wissen, dass der diese Bar hat. Und dann hat er auch Konzerte veranstaltet und hat uns gebucht. Mhm. Und als wir da ankamen, hat er uns vermittelt, dass er taub ist und die Musik gar nicht hören kann, sondern er fühlt die Musik. Er dreht seine Anlage auf und die Bässe und er fühlt die Musik. Aber er war taub. Ist auf jeden Fall eine Story, die immer wieder das erlebt man nicht alle Tage.
Ja, auf jeden Fall. Mistakes are great. Worst case. Habt ihr eigentlich so eine Art Ritual vor Auftritten oder geht ihr einfach raus und dann komm, wir legen jetzt los? Gibt's da irgendwie was oder? Keine Ahnung.
Ja, gibt es. Allerdings muss man sagen, dieses Ritual ist tatsächlich erst nach unserem letzten Konzert uns bewusst geworden. Weil wir haben gedacht, irgendwie war ich so ein bisschen gestresst und so. Und Johannes hat dann gesagt so, ja, wir sind ja nicht wie sonst immer einmal um den Block gelaufen vorher. Und dann habe ich gedacht so, stimmt.
Okay.
Ja, das machen wir sonst immer. Ja.
Ja, okay. Und das heißt jetzt, vor den nächsten Konzerten wird bewusst jetzt eine Runde um Block gelaufen. Ist
ja
klar.
Ja, einfach ein bisschen Distanz nochmal zwischen sich und, also nicht das Publikum, aber einfach diese Konzertsituation kriegen, weil letzten Endes, auch wenn man in eine fremde Stadt fährt zum Beispiel, die Tage sind dann schon relativ voll, man ist mit Soundcheck-Aufbau, saß ewig im Auto, ist man wirklich viel beschäftigt und dass man sich wirklich diese 10, 15 Minuten Zeit zum, ich sag jetzt einfach mal, Durchatmen nochmal nimmt, sich auch mal vielleicht gedanklich nicht nur mit dem Konzert und der Musik und dem Equipment beschäftigt, das ist super wertvoll.
Ja. Ich habe auch dann so einen Moment, kurz mal rauszoomen aus dem Zentrum, wo man gerade ist und nochmal so einen frischen Blick
drauf. Genau, darum geht's. Ne? Genau.
Mental. Ja. Ja. Voll witzig. Was macht eigentlich für euch einen perfekten Abend auf der Bühne aus, wo ihr sagt, ey, alter Falter, das war richtig geil heute? Natürlich jedes Konzert, ist ja klar.
Frage beantwortet.
Ja, okay. Also.
Ja, also Konzerte leben ja davon, dass da Leute vor Menschen Musik spielen. So, ne, das, und dieses Wechselding zwischen, beziehungsweise, dass da die Situation Publikum und Band, dass das plötzlich dann so zusammen wächst. Und bei manchen Konzerten ist es von Sekunde 1 an. Und das sind natürlich besonders coole Konzerte. So, ne? Und bei anderen tastet man sich so gegenseitig ran und dann schraubt sich das so hoch. Und aber ich muss schon sagen, das ist schon beeindruckend, wenn dann plötzlich von der ersten Sekunde die Leute so mitklatschen oder mitmachen. Das ist ja schon besonders.
Ja.
Ja.
Und was damit irgendwie dann, wenn das so ist, einhergeht, ist, dass man sich als Musiker fallen lassen kann. So, also dass man letzten Endes, darum geht es ja beim Musikmachen auch so ein bisschen, irgendwie in so einen Zustand von, es klingt jetzt sehr philosophisch, aber so eine Art Befreiung geht. Also, dass man wirklich letzten Endes total in dem Element ist, was man da macht und gar nicht mehr nebenbei noch drüber nachdenkt, was man morgen kocht. oder so. was auch immer. Ne? Aber das, also, dass man einfach komplett in dem Moment ist. Und das funktioniert natürlich genau dann wirklich besonders gut, wenn man einfach auch diese Ebene mit allen Menschen im Raum hat. So, das ist ein wirklich tolles Gefühl.
Okay. Hattet ihr eigentlich anfangs auch so mit Lampenfieber zu tun? Da rausgehen und sagen, boah, hoffentlich verspiele ich mich jetzt nicht. Also du hast gerade gesagt, Johannes, diese Ruhe kehrt ein oder dieses Fallen lassen. Das wird ja nicht beim ersten Konzert schon passiert sein, kann ich mir vorstellen. Aber gab es auch nochmal so Momente, wo du sagst, boah, ich muss jetzt raus, ich darf jetzt meine Songs vor den Leuten da spielen?
Also tatsächlich, und das hört man auch viel von anderen Bands, dass Lampenfieber eigentlich nie so richtig weggeht, wenn man es hat. Also ich glaube auch, ich habe auch nie von jemandem gehört, der es gar nicht hat, ehrlich gesagt. Mhm. So, ich glaube, die Situation, wann das auftritt und nicht auftritt, ist sehr unterschiedlich. Also tatsächlich ist es bei mir so, je größer ein Publikum, desto weniger ist das, weil es anonymer wird. Ja. Und je kleiner und je besser man, sag ich mal, wenn viele Leute im Raum sind, die man noch persönlich kennt, ist es eher größer. Das ist auf jeden Fall so eine Tendenz, sag ich mal, das trifft auch nicht immer alles zu, aber das sind so Tendenzen. Und ich finde auch, also ich hatte wirklich sehr lange Zeit damit echt ein Problem, weil ich das auch unangenehm finde, das Gefühl. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich für mich gelernt, das umzudrehen in der Hinsicht, dass ich denke, das ist doch jetzt nur ein Zeichen, dass dir das wichtig ist. Und dass die Aufregung, wenn es dir egal wäre, dann wärst du jetzt ganz cool. So, ne? Und das, ich habe es für mich so ins Positive gewendet und kann das dann auch sogar genießen, dass das dann, ja, das klappt nicht immer so, aber mittlerweile meistens. ja. Aber dieser, das ist nochmal was ganz anderes als dieses Fallen lassen. Das widerspricht sich auch nicht. Also auch das kann beides gegeben sein. Ne? Es kann sein, dass man anfangs Lampenfieber hat und plötzlich kommt der Moment, wo man das vergessen hat und ist plötzlich total drin in der Musik. Mhm. Und ja, und es kann aber gibt es auch unglaublich viele Möglichkeiten. Also manchmal kommt es auch tatsächlich mittendrin, weil wenn irgendwas Unerwartetes abläuft, das plötzlich dann eintritt, wenn man eine Seite reißt oder so. Auch das haut mich nicht immer voll raus, aber da kann ich auch dann immer, da kann ich häufig dann was Witziges zu sagen. Mhm. So, aber auch nicht immer. Manchmal haut's mich dann raus. Also, und das ist alles, das ist auch das Spannende wieder. Das ist auch so unterschiedlich und man fragt sich auch, wieso, weshalb. Das ist auch wieder eigentlich was Magisches.
Ja, also die Tendenzen, die Martin jetzt geäußert hat, ich sehe es eigentlich letzten Endes ziemlich genauso oder nehme es genauso wahr. Je mehr Leute da sind, desto weniger Lampenfieber ist da, weil es anonymer wird. Und wenn Leute da sind, die man kennt, ist man eigentlich nervöser als vor Leuten, also vor einem komplett unbekannten Publikum. Und ich habe häufig so eine gewisse Nervosität, auch schon den ganzen Tag über. Ich bin morgens auch schon nervös und da geht es dann auch nicht immer nur um dieses reine Spielen, sondern auch wirklich, schaffen wir es jetzt irgendwie in 5 Stunden nach Berlin und so klappt beim Soundcheck alles und pipapo. Und wenn das alles steht und wir unseren Spaziergang gemacht haben, dann komm ich sehr häufig dann auch wirklich in den ersten 2 Songs ist das Lampenfieber eigentlich irgendwie weg, diese Nervosität. Also dann ist es häufig wirklich eher so dieses, okay, läuft alles, klappt alles, wird gut. Mhm. Spaß haben. Ja. So. Natürlich gibt es auch Situationen, ja, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, das Schlagzeug umfällt oder so, dann ist die Nervosität wieder da. Logischerweise. Ja. Aber ja, es ist auch gut, so, weil dass so eine Nervosität da ist, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Also es geht ja auch um Adrenalin. Ja, ja. So, ne? So, sorry, Martin.
Nein, ich hatte jetzt nur, ich habe dieses Bild von so einem Schlagzeug, was umfällt, und jetzt hatte ich so das Bild vor Augen, dass man sich da reinschmeißt. So, dass dieses, dass das Teil der Show ist. Also, könnte man noch so verstehen, dass, wenn das Schlagzeug dann umfällt. Aber ja. Egal. Sehr gut. Alles gut.
Alles gut. Ich weiß nicht, wie filmfest ihr seid, aber ich frage einfach mal, wenn du eure bisherige Reise als Filmtitel beschreiben müsstet, wie würde der Film heißen?
Ja, Catch Me If You Can.
Sehr schön, sehr gut.
Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit. Also ich das jetzt ausspreche, denke ich natürlich so an Konzertbesuchen und dass Leute kommen. Ne? Wir spielen ja wirklich immer in sehr kleinen Läden. Ne? Oft sind es ja auch wirklich nur Bars und Musikkneipen und so. Und natürlich ist das dann immer fragwürdig, kommen Leute, wie viele Leute kommen und haben die Leute es denn mitbekommen, dass wir spielen? Ne? Mhm. Also, ja, Catch Me If You Can.
Ja.
Ja. Ich würde aus Django Unchained Johannes und Martin Unchained machen.
Auch schön.
weil uns jetzt auch schon öfter mal gesagt wurde, dass wir eigentlich so beide eher relativ ruhige Typen sind und wir doch eine sehr anderes Gesicht von uns zeigen beide, wenn wir dann mal auf der Bühne loslegen dürfen.
Habe ich mal eingeloggt. Jetzt habt ihr gerade euer neues Album rausgebracht, aber worauf freut ihr euch als Band gerade am meisten? Es stehen ein paar Konzerte an, richtig?
Genau, also wir spielen jetzt mit dem Album einige Konzerte. Da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Wir haben aber auch, also bei uns ist das so, dass wir uns immer gerne so liebevoll ausgedachte Aktionen ausdenken. Und wir sind gerade dabei, ein Online-Livestream zu planen, wo eine Verlosung, mehrere Verlosungen stattfinden sollen. Und wir werden auch Akustik-Sets werden wir auch einbauen, da live spielen online und haben uns da so ein paar kleine liebevolle Details ausgedacht. Zu viel wollen wir jetzt auch nicht verraten, aber ich sag mal so Beispiele. Wir haben jetzt aus unserem letzten Musikvideo, da kamen Zeichnungen drin vor und wir würden gerne dann bei jedem Album, was wir verlosen, dann auch eine Originalzeichnung dazu packen. So, das ist so eine Idee so von mehreren und das macht voll Spaß, sich sowas auszudenken und wir denken uns da immer wieder so Sachen aus. Und da freue ich mich auch total drauf, weil das wird auch nochmal so ein bisschen das Release, Album-Release feiern. Das wird quasi eine Online-Release-Party werden. Das passt jetzt gerade zu dem Thema. Ich würde dir auch gerne nochmal unser Album auf Vinyl zukommen lassen, dass du das verlosen kannst.
Wir können das sehr gerne machen.
Ja.
Wir müssen allerdings eine Preisfrage davor schalten, weil einfach so ist ja Quatsch. Also die muss schon irgendeine Frage beantworten.
Große Preisfrage wäre...
Wir können ja fragen, welchen namentlichen Bezug haben Johannes und Martin?
Das wollte ich gerade sagen.
Ja. Ja, wunderbar. ich werde nochmal einen Einsendeschluss der richtigen Antwort in die Shownotes mit reinhauen. Zu gewinnen gibt es eine Schallplatte von The Great Falls. Ich bin auf die Antworten gespannt, echt. Da können wir mal schauen, ob meine Zuhörer richtig zuhören.
Es war irgendwann in dieser vergangenen Stunde, haben wir da mal drüber gesprochen.
Es war zu Minute 1:37. Viel Spaß. Oh. Ja. Wunderbar. Ja, klasse. Lieber Martin, lieber Johannes, das waren meine Fragen an euch. Ich habe ein wundervolles Gespräch über Musik gehabt, Do-It-Yourself und Live-Konzerte und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Ja, danke dir. Echt wirklich super schöne Fragen, die du dir überlegt hast und hat wirklich großen Spaß gemacht. So, gerne jederzeit wieder. Echt war toll bei dir. Danke dir.
Vielen lieben Dank. Und allen Zuhörern, danke fürs Zuhören.
Wunderbar. Ja, ich bedanke mich bei euch. Folgt The Great Falls auf Instagram, da seid ihr sehr aktiv. Auf Facebook, glaube ich, auch. Ist das richtig?
Und so ja, Social Media? Ja, ja. Auch, ja, genau. Ja. Und YouTube-Kanal, also da, wo wir unsere selbstgemachten Musikvideos halt auch hochladen. Ja. Ja.
Wunderbar. Ich werde alle Links nochmal in die Shownotes reinhauen, auch eure neue Homepage, die habt ihr jetzt neu redesigned, kann man fast sagen. Die haue ich auch nochmal mit rein und denkt an das Gewinnspiel und ich würde sagen, bleibt weiterhin neugierig. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.